In der Vorbereitung auf die heutige Predigt ist mir etwas passiert, was mir normalerweise nicht passiert. Ich habe die Sonntage verwechselt. Statt des Predigttextes des heutigen Palmsonntags habe ich den Predigttext des letzten Sonntages herausgesucht und mich darauf vorbereitet, obwohl es ein sehr schwieriger und kontroverser Text ist. Als Britta meinen Irrtum bemerkte, war ich kurz davor, auf die Schnelle doch noch auf den heutigen Sonntag zu springen. Dann dachte ich mir aber, dass vielleicht Gott sich etwas dabei gedacht hat, dass ich diesen Irrtum begegne. Das schwierige Thema, um das es heute gehen soll, hat durchaus was mit dem eigentlichen Thema des heutigen Sonntags, dem Königtum Jesu, zu tun. Es ist das Thema Gehorsam. In der Psychologie gibt es ein Experiment, das unter dem Namen Milgram-Experiment berühmt geworden ist. Es wurde zum Beginn der 60er Jahre das erste Mal ausgeführt und hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Bei dem Experiment wurden ganz normale Menschen, Studenten, Lehrer, Geschäftsleute, Hausfrauen, Mütter, Handwerker und so weiter angeworben, um angeblich als Lehrer über den Lernerfolg von Schülern zu wachen. Immer wenn der Schüler einen Fehler machte, sollte der Proband ihm als Lehrer einen Stromschlag versetzen, da das angeblich den Lernerfolg verbesserte. Dabei sollte die Spannung des Stromschlags nach jedem Fehler immer weiter erhöht werden. Der Schüler war tatsächlich ein Schauspieler und die Stromschläge waren nicht echt. Es ging um die Frage, wie der Proband als angeblicher Lehrer reagieren würde, wenn der Versuchsleiter von ihm verlangen würde, die Stromschläge immer weiter nach oben zu drehen, bis es in lebensgefährliche Gegenden kam. Und der Schauspieler als Schüler alle seine Kunst aufwendete, um dem Probanden zu zeigen, wie schmerzhaft solche Stromschläge sein können. Die meisten der Versuchspersonen erkannten sehr schnell, dass das, was sie da taten, nicht korrekt war. Dass das ganze Vorgehen als angebliche Hilfe zum besseren Lernen vollkommen sinnlos war. Aber sie wurden durch die Autorität des Versuchsleiters unter Druck gesetzt, trotzdem weiterzumachen. Das Experiment umfasste 4 standardisierte Sätze, die der Versuchsleiter sagen würde und die Probanden dazu bringen sollte, trotz Zweifel und Bedenken weiterzumachen. Erst wenn der Teilnehmer sich auch nach dem 4. Satz weigerte, weiterzumachen, wurde der Versuch für ihn beendet. Das Ergebnis des Experimentes war niederschmetternd. Etwa 2/3, über 60% der Versuchspersonen ließen sich trotz heftiger Gewissensbisse dazu bringen, bis zu tödlichen Höhen der Stromschläge zu gehen und brachten nicht den Mut auf, den Versuch abzubrechen und dem Versuchsleiter zu widerstehen. Sie unterwarfen sich der Autorität des Versuchsleiters und befolgten lieber Befehle, als ihrem eigenen Gewissen zu folgen. Das waren, wie gesagt, ganz normale Menschen, mitten im Leben stehen, mit gut entwickelten sozialen und moralischen Einstellungen. Der Versuch zeigt, wie Menschen in Situationen, wie es in den Diktaturen von Hitler und Stalin vorgekommen ist, oder zum Beispiel in den Gefängnissen der USA im Irakkrieg, wie Menschen dazu gebracht werden, Dinge zu tun, die sie normalerweise aus tiefstem Herzen und mit Abscheu ablehnen würden. Es zeigt, wie anfällig wir sind für Autoritäten, gerade auch dann, wenn es gegen unsere eigenen inneren Überzeugungen geht. Was hat nun dieses Experiment mit der heutigen Predigt zu tun? Nun, es ist die Tatsache, dass wir Christen einer übergeordneten Autorität folgen, der Autorität Gottes. Und es geht um das Thema Gehorsam. Gehorsam gegen Gott, Und der Predigttext dazu steht im Alten Testament, 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 13. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag aufblickte, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleib mit dem Esel hier. Ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten, dann kommen wir zu euch zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide weiter. Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham: Vater. Er antwortete: Ja, mein Sohn. Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham entgegnete: Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, der ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Jener sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, du hast mir deinen eigenen, so einzigen Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Der Erzvater Abraham ist das Musterbeispiel eines gottesfürchtigen, mit ganzem Herzen Gott anhängenden Mannes. Mindestens drei Religionen, das Judentum, das Christentum und der Islam, berufen sich auf ihn und halten ihn in allerhöchsten Ehren. Nicht, dass er ohne Fehler gewesen wäre. Es gibt ein paar Ereignisse, in denen Gott sehr unzufrieden mit ihm war. Aber im Großen und Ganzen ist er das Beispiel aller Glaubenden. Und ganz oben steht der Gehorsam Abrahams. So wird im Hebräerbrief herausgearbeitet, dass dieser Gehorsam seinen Ursprung darin hatte, dass Abraham Gott glaubte, auch in dem Sinn, dass er Gott vertraute. Er vertraute im wahrsten Sinne des Wortes sich selbst vollständig Gott an. Und alle Höhepunkte im Leben Abrahams, Gott bezogen sich auf diesen Glauben und diesen Gehorsam. Sei es, als er sein Heimatland verließ, sei es, als er an Sarah, seiner Frau, festhielt, obwohl sie ihm keine Kinder gebar, sei es, als er die Ankündigung des Geburts Isaaks hörte und dies glaubte, obwohl Sarah schon lange jenseits des Alters war, wo man Kinder kriegen konnte, und nicht zuletzt hier, als er, nachdem Isaak endlich geboren war, seinen einzigen Sohn und seine einzige Hoffnung opfern sollte. Das Urteil der Bibel zu diesem Ereignis ist eindeutig. Vor unserem Predigttext wird erzählt, wie Isaak nach langem Warten auf den erhofften Nachwuchs endlich geboren wird und Abraham seine Magd mit dem illegitimen Sohn Ismael vertrieb, um die Erbfolge zu sichern. Dann, zu Beginn unseres Textes, steht: Nach diesen Ereignissen stellt Gott Abraham auf die Probe. Der Leser wird also darauf vorbereitet, dass jetzt erzählt wird, wie Abraham getestet wird. Das Ergebnis ist, dass er mit fliegenden Fahnen vor Gott besteht. Vers 12 sagt der Engel des Herrn: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Das ist ja noch mal gut gegangen. Der Leser wusste ja, dass das alles nur ein Test war. Aber Abraham wusste es nicht. Seinen Sohn als Opfer darzubringen, war in der damaligen Zeit gar nicht so unüblich. Viele der Götzen der damaligen Zeit verlangten ein solches Opfer als Zeichen der Verehrung dieses Götzen. Das Besondere an der Verehrung an Jahwe war aber, dass er genau solche Handlungen eigentlich verurteilte. Später im Gesetz Israel stand darauf der Tod. Alles, was Abraham wusste, glaubte und fühlte, besagte, dass ein solcher Befehl, seinen Sohn zu opfern, absolut und grundlegend falsch sein musste. Aber Abraham vertraute Gott. Und so absolut, dass er dieses Wissen, dass das falsch sein musste, in sich verschloss und dem Befehl Folge leistete. Und die Geschichte lässt auch gar keinen Zweifel daran, dass er bis zum Äußersten gegangen wäre. Abraham war bereit, alles zu tun, alles zu machen, auch gegen sein eigenes Gewissen, wenn Gott es ihm nur befohlen hat. Das Milgram-Experiment lässt grüßen. Und das Urteil der Bibel ist eindeutig. Das ist von Gott gewünscht, das ist gut und richtig. Was soll ein Prediger wie ich aus einem solchen Text folgern? Welche Botschaft soll ich meinen Zuhörern verkündigen? Ich bin sicher, über Jahrhunderte hinweg gab es nur eine mögliche Botschaft, die man aus diesem Text herauslesen konnte. Folgt den Befehlen Gottes. Tut, was Gott euch sagt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagt Petrus. Und zwar unter allen Umständen und auch dann, wenn man es nicht versteht. Ja, auch dann, wenn einem Gewissen oder Mitleid plagt. All das darf keine Rolle spielen. Der Gehorsam gegenüber Gott hat absolute Priorität. Das ist die Aussage dieses Textes. Es ist auch kein Zufall, dass dieser Predigttext an dem letzten Sonntag der Fastenzeit auf dem Plan steht. Jesus hat auch die Befehle Gottes befolgt. Er ist gehorsam gewesen, gehorsam bis zum Tod. Und nur wegen Jesu Gehorsam sind wir gerettet. Deswegen sollten wir uns an dem Gehorsam Jesu und an dem Gehorsam Abraham ein Beispiel nehmen und Gott gehorchen. Doch für seine solche eindeutige Botschaft ist es die falsche Zeit. Und ich bin der falsche Prediger dafür. In einer Zeit, in der die Terroristen des IS durch die Welt ziehen und im Namen Allahs unschuldige Menschen töten, kann das Vorbild Abraham in diesem Fall nichts anderes als einen sehr schalen Geschmack im Mund hinterlassen. Und nach 2000 Jahren Christentum gibt es genug Beispiele, in denen Christen im Namen Gottes grausame Dinge getan haben. Und dazu kommt noch, dass blinder Gehorsam für mich nicht so ganz mein Ding ist. Auch etwas, was ich nicht predigen kann, selbst wenn der Text das vielleicht verlangt. Es ist nötig, differenzierter, genauer auf das Thema Gehorsam zu schauen und auf das zu hören, was Gott uns in der Bibel sagen will. Drei Punkte möchte ich herausstellen. Der erste Punkt ist eigentlich ganz einfach. Wer Gottes Befehl hört, gehorcht. Daran gibt es doch gar keinen Zweifel. Als Christ glauben wir, dass Gott unser Herr ist. Als Christ glauben wir, dass Jesus der König ist. Und wenn wir einen Befehl von ihm bekommen, dann befolgen wir ihn doch einfach. Das ist doch klar. Wenn man merkt, dass Gott sich die Mühe macht, sie eine direkte Anweisung zu geben, dann besteht überhaupt gar keine Frage daran. Das eigentliche Problem ist, dass das relativ selten vorkommt. Das kann man sehr gut an unserem Vorbild in dem Predigttext Abraham erkennen. Zählt man die Geschichten von Abraham auf, in denen Gott ihm diese oder jene Anweisung gegeben hat, So kommt man vielleicht so etwa auf 10 solcher Geschichten. Abraham ist 120 Jahre alt geworden. Das heißt, unser Erzvater, das Vorbild, hat nur etwa alle 10 Jahre einen solchen direkten Kontakt mit Gott gehabt. Schaue ich in mein eigenes Leben, so komme ich nur lediglich auf eine oder zwei Situationen, in denen mir klar geworden ist, dass Gott mich auf einen ganz bestimmten Weg geschickt hat. Und davon war es auch nur ein einziges Mal, wo ich persönlich eigentlich anderer Meinung war und lieber was anderes gehabt hätte. Dieses eine Mal war der Zeitpunkt, als mein Weg in der Wissenschaft zu Ende ging und ich versucht habe, eine andere berufliche Perspektive zu entwickeln. Oliver war zu dieser Zeit gerade 2 Jahre alt und Britta hatte gerade ihre Doktorarbeit beendet. Mein Ziel war, dass ich als Mann noch weiter in der Lage gewesen wäre, unsere junge Familie zu ernähren. Aber es wollte sich einfach kein Arbeitgeber finden, der mir eine Chance geboten hätte. Ich musste meine Rollenvorstellungen von dem, was Mann und Frau in der Familie so tut, auf den Kopf stellen und Britta bitten, dass sie sich auch bewerben würde. Und sie tat es und gleich ihre erste Bewerbung war erfolgreich. Da war für mich klar, dass Gott wollte, dass ich erst einmal nicht als Ernährer der Familie auftreten sollte, sondern dass ich erst einmal als Hausmann und Vater arbeiten sollte. Das alte Rollenschema von Mann und Frau war bei uns auf den Kopf gestellt und Gott wollte das so. Und natürlich war ich Gott nicht nur gehorsam. Ich konnte meine neue Rolle auch akzeptieren, weil Gott es so wollte. Und ich tat das mit einem gewissen Schmunzeln, als ich als Mann in einen Mütterkreis in einen Elternkreis aufwertete. Und ich tat es mit der sicheren Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Genau das meine ich, wenn ich sage, wer Gottes Befehl hört, gehorcht. Das ist für einen Christen so selbstverständlich, dass man sich wundert, warum die Bibel den Gehorsam so sehr herausstellt. Der Punkt ist eben, dass es selten ist, dass Gott einem konkrete Anweisungen gibt. Normalerweise handelt er nach dem Motto, du weißt doch selber, was du zu tun hast. Du liest doch in der Bibel, du hast doch deine Traditionen. Du weißt doch, was die Bibel vermittelt, also musst du auch wissen, was du zu tun hast. Abraham hat es da schwerer. Er hatte noch keine schriftlichen Zeugnisse. Er musste allein davon leben, was er direkt von Gott gelernt hatte. Er war aufgewachsen in einem Umfeld, in dem Götter ständig Zeichen des Gehorsams von ihren Anhängern forderte. Gerade das Opfer des Erstgeborenen war eine für damalige Verhältnisse durchaus übliche Praxis. In einer Zeit, in der große Familien und viele Kinder eine Selbstverständlichkeit waren, war die Opferung des ersten männlichen Kindes ein grausames, aber oft geübtes Ritual des Gehorsams. Und dann empfängt Abraham genau einen solchen Befehl, dieses Ritual an Isaak zu vollziehen. Er sollte seinen Gehorsam bezeugen. Ich würde gerne denken, dass wir mit dem heutigen Wissen um den Plan und das Wesen Gottes sofort sagen könnten, dass ein solcher Befehl nicht von Gott kommen kann. Aber nicht nur das Milgram-Experiment lässt mich daran zweifeln. Wenn wir wirklich vollkommen überzeugt sind, dass Gott uns einen direkten Befehl gegeben hat, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir uns gegen einen solchen Befehl wehren würden. Wir würden tun, was wir als Gottes Anweisung verstehen, genauso wie es Abraham getan hat. Und das Potenzial des Missbrauchs einer solchen Haltung ist so groß, dass es nötig ist, darüber nachzudenken, was es mit den Befehlen Gottes denn auf sich hat. Damit komme ich zu dem zweiten Punkt, nämlich der Frage, welchen Gehorsam Gott denn von uns verlangt. Die Bibel sagt klar, Gott ist unser Herr und wir sind die Diener. Damit haben wir zu gehorchen. Das Vorbild ist Jesus. An Ostern feiern wir, dass Gott gehorsam war. Er ist den schweren Weg gegangen. Er hat sich den Pharisäern ausgeliefert. Er wusste, dass Folter und Tod vor ihm lagen, und er hat das getan, was Gott von ihm verlangt hat. Sein Gebet in Gethsemane zeigt das. Er hat gebetet: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nur durch Jesu Gehorsam konnte Ostern geschehen. Nur durch Jesu Gehorsam war es möglich, dass wir gerettet wurden. Und nur durch den Gehorsam unzähliger Christen seitdem war es möglich, dass sich die Botschaft Jesu über die Erde verbreitete. Doch die Frage ist: Ist der Gehorsam Jesu derselbe Gehorsam, dem Abraham abverlangt wurde? Was ist der Unterschied zwischen dem, was Abraham tun sollte, und was Jesus getan hat und wir tun sollen? Abraham sollte seinen Sohn opfern. Nicht für sich selbst, nicht zum Nutzen von irgendeinem anderen. Isaak sollte geopfert werden, nicht um jemanden zu retten oder um eine Sünde zu sühnen. Er sollte geopfert werden, einfach weil Gott es befahl. Der Sinn des Predigttextes ist blinder Gehorsam. Jesus sollte sich selbst opfern. Er sollte freiwillig und mit eigenem Willen in den Tod gehen, um die Macht der Sünde zu besiegen und alle Menschen zu retten. Der Gehorsam, der von Jesus verlangt wurde, war alles andere als blind. Es war ein zielgerichteter Gehorsam. Es war ein Gehorsam, der nur sich selbst opfert, aber alle anderen rettet. Genau das ist der Gehorsam, den Gott verlangt. In den Briefen betonen Paulus und die Apostel immer wieder, dass wir wie Jesus werden sollen. Nicht wir sollen irgendwelche anderen Menschen opfern, wir sollen uns selbst opfern. Wir sollen von uns selbst wegsehen, unsere eigenen Ziele, sogar unser eigenes Leben den Menschen unterordnen. Wir sollen dafür arbeiten, dass es dem Nächsten nützt. Wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben. Das ist der entscheidende Punkt. Gott geht es niemals um blinden Gehorsam. Es geht um Gehorsam, der anderen Menschen nützt, der anderen hilft, der andere Menschen rettet. Wenn das, was wir als Gottesbefehl hören, dieses Ziel nicht erfüllt, dann war es nicht Gottes Befehl. Warum, fragt man sich dann, steht ein solcher Text wie unser Predigttext in der Bibel? Sagt die Bibel denn nicht, dass Gott doch blinden Gehorsam verlangt? Weil wir eben nicht immer in der Lage sind, das Ziel Gottes zu sehen. Eine durchaus schwierige Frage, die ich mit einer grundlegenden theologischen Methode beantworten möchte. Die Methode besteht darin zu fragen, was ein Mensch, der zur Zeit Abrahams gelebt hat, darüber gedacht hätte. Dass die Opferung des Erstgeborenen zu der damaligen Zeit etwas gar nicht so Ungewöhnliches war, hatte ich ja schon erwähnt. Ein zweiter Punkt aber ist, dass die ganzen Vorstellungen des Lebens nach dem Tod, des Himmels und der Hölle, von dem Reich Gottes und der Wiederauferstehung zu der damaligen Zeit noch gar nicht existierten. Die Menschen lebten in ihren Kindern weiter. Deswegen war Familie so wichtig, denn Familie war nicht nur das soziale Umfeld, sondern auch die Garantie, dass man nach seinem Tod weiter existierte. Das hat gewichtige Konsequenzen. Der Befehl Gottes, Isaak zu opfern, war damit nichts anderes als der Befehl an Abraham, sich selbst und seine eigene Zukunft Gott hinzugeben. Die Prüfungen, der Abraham ausgesetzt war, waren also aus dieser Sicht ein Test der Hingabe Abrahams an Gott. Genauso wie der Gehorsam Jesu ein Gehorsam der Hingabe an Gott ist. In keinem Fall darf daraus gefolgert werden, dass Gott will, dass wir anderen Menschen Schaden zufügen, selbst wenn es die Feinde Gottes sind. Der Befehl Jesu ist da eindeutig. Liebet eure Feinde wie euch selbst. Das ist unsere Aufgabe und nichts anderes. Wie leicht sich unser Predigttext trotzdem dazu missbrauchen lässt, Menschen in die Irre zu führen und sie dazu zu bringen, Soldaten in einem heiligen Krieg zu werden, sollte jedem von uns bewusst sein. Das bringt mich zu dem dritten Punkt meiner Überlegungen. Wir müssen lernen, die Geister zu unterscheiden. Dass wir als Christen nicht nur die Stimme Gottes hören, sondern verschiedene Stimmen ausgesetzt sind, ist eine Erkenntnis, die im Neuen Testament immer wieder gesagt wird. Die Stimmen, die nicht von Gott kommen, versuchen uns von Gott wegzuführen und den Glauben, den Gott uns geschenkt hat, zu erschüttern. Und wir sind durchaus offen für solche Stimmen. Und oft ist es nur sehr, sehr schwer möglich, die Stimme Gottes von den anderen zu unterscheiden. Ich kann euch kein sicheres Rezept geben, wie wir es schaffen können, die Geister zu unterscheiden. Aber es gibt Kriterien, an denen wir uns orientieren können. Dies möchte ich an zwei Beispielen klar machen, die mit der Frage zusammenhängen, ob es richtig ist, Krieg zu führen. Vor etwa 20 Jahren ist das ehemalige Jugoslawien auseinandergebrochen und die Serben der verschiedenen Staaten begannen Krieg mit anderen ethnischen Minderheiten und Bevölkerungsteilen zu führen. Zu dieser Zeit entstand die Frage, ob Deutschland sich militärisch an der damaligen UNO-Friedensmission beteiligen sollte. Die Entscheidung war eine zwischen Pest und Cholera. Sah man tatenlos zu, wurde man schuldig an dem Leid der Zivilbevölkerung und den Opfern der Kriegsverbrechen, die dort geschahen. Griff man ein und führte Krieg, dann tat man selber Unrecht, denn kein Krieg ist gerecht. Was war in dieser Situation Gottes Wille? Auch wenn ich damals selbst nicht direkt betroffen war, so war für mich am Ende doch klar, dass die Beteiligung Deutschlands an dieser Aktion der richtige Weg war. Der Krieg konnte dadurch beendet werden und letztlich ist ein, wenn auch immer noch, sehr unsicherer Frieden entstanden. Das zweite Beispiel ist vor 10 Jahren passiert. Da rief Präsident George W. Bush zum heiligen Krieg gegen den Terror und gegen Saddam Hussein auf. Gerade der christliche Teil der amerikanischen Bevölkerung sah in Bush einen Gesandten Gottes und der den Willen Gottes auf Erden vollstreckte. Ich hatte von Beginn an meine Zweifel, ob die Stimmen, die der Präsident vernahm, wirklich von Gott stammten. Am Ende war für mich klar, dass dieser Aufruf zum Krieg nicht von Gott kam. Denn das Erstarken des Terrors und der immer noch andauernde Krieg und Konflikt im Irak ist Beweis genug dafür. Zwei Situationen. Zweimal die Entscheidung, ob Krieg führen der richtige Weg ist. Zweimal die Frage nach dem Willen Gottes. Und zwei völlig unterschiedliche Antworten. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen den beiden Situationen ist die Frage, wem durch den Krieg geholfen wurde. Im ehemaligen Jugoslawien hat man der Zivilbevölkerung und den ethnischen Minderheiten geholfen. Man half unschuldigen Menschen, man half Opfern. Im Irak half man den Machtinteressen und den wirtschaftlichen Vorteilen der USA. Das ist das einzige Kriterium, das ich kenne, um die Geister zu unterscheiden, die auf uns Einfluss nehmen wollen. Schade ich mit dem, was ich als Befehl Gottes verstehe, meinen Nächsten oder helfe ich ihm? Diene ich mir und meiner Eitelkeit oder stelle ich mich selbst in den Hintergrund? Das ist das Licht, das einen blinden Gehorsam verwandelt in einen selbstverständlichen Gehorsam, wie ihn Gott will. Wir sind oft nicht in der Lage, das Wirken Gottes auf Erden wirklich zu durchschauen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass Gott es gut mit uns meint. So wie er es auch am Ende gut mit Abraham meinte, als er ihn von seiner Untat zurückhielt und stattdessen einen Widder als Opfer hingab. Die Liebe Gottes zu uns und die Liebe, mit der wir unseren Nächsten begegnen sollen, ist das einzige und entscheidende Zeichen der Befehle Gottes. Es ist das, was seine Stimme unterscheidet von allen anderen Stimmen, die uns in die Irre führen wollen. Amen.